Guten Morgen. Geht's euch gut? Hört ihr mich? Wollt ihr mich überhaupt hören? Das ist ja auch so eine Frage. Muss man ja. Ihr müsst ja Ja sagen. Also ich habe heute ein ganz heißes Thema mitgebracht. Also wir können auch heiß predigen im Christuszentrum und in Gemeinden. Und das ist auch mein Ziel heute, dass es heiß wird in euch, in euren Herzen, ganz persönlich. Mein Ziel ist es, für all die, die schon fest in der Gemeinde sind, dass sie betroffen werden von dem, was ich heute sage. Mein Ziel ist für all die, die heute zum ersten Mal hier sind, dass sie sich freuen über das, was die Gemeinde vorhat und was Gemeinde ist und dass sie nach dieser Predigt sagen, boah, wenn das wirklich das Ziel einer Gemeinde ist, dann komme ich nächsten Sonntag wieder. Mein Ziel ist es ein Stück weit für all die, die ihren Platz noch nicht gefunden haben, diesen Platz mehr und mehr zu finden und zu verstehen, was es bedeutet, seine Kirche zu lieben. Und was alles dahinter steckt. Wir reden heute weniger über Dienste. Über Dienste sprechen wir am 20.01. Also tut mir einen Gefallen, sagt euren Winterurlaub ab. Skifahren kannst du immer, weißt du? Glaube ich. Ja, doch, kannst du. Dann sonst fliegst du nach Abu Dhabi. Da kannst du, glaube ich, auch im Hochsommer irgendwo auch Skifahren, in irgendeiner Halle. Das machen die möglich. Deinen Platz zu finden fürs Reich Gottes, das kannst du nicht immer. Und so Predigten helfen dafür. Und deswegen seid am 20.01. da. Tragt euch das jetzt schon mal ein in eure elektronischen und schriftlichen Kalender. 20.01.2018 reden wir über den Platz in deiner Gemeinde. So, wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Bock, meinen Platz in der Gemeinde zu finden, dann musst du fernbleiben an diesem Tag, weil sonst wirst du es hören. Heute reden wir nicht so viel über Dienste, sondern heute reden wir mehr darüber, eine Grundentscheidung zu treffen für Gemeinde. Und die letzten Monate hat mich dieses Thema sehr beschäftigt und ich habe festgestellt, wow, da gibt es etwas, über das kann man reden. Und deswegen stehe ich heute hier und rede darüber. Und ich hoffe auch, dass es mir gelingt, euch bei der Stange zu halten, also euch wach zu halten. Ich sehe euch ja. Ich sehe auch, wenn euch die Augen zufallen, wenn euer Nachbar anfängt, also so, ja, also wenn er einschläft, dann dürft ihr ihn wach machen. Ich erlaube das euch mal, weil es ist wichtig und ich weiß, es ist gemütlich hier drin und schön warm und gemütliche Sessel und die neigen manchmal dazu, wegzuknacken. Sag nicht, dass du im Geist wegknackst. Ich möchte, dass du heute im Geist wach bleibst. Alle, die sich live zugeschaltet haben, euch möchte ich auch begrüßen. Und ich hoffe, dass diese Predigt euch auch berührt und dass sie euch hilft, eine neue Entscheidung zu treffen, eure Gemeinde zu lieben. Die Kirche oder die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir alle zusammenkommen, um in Einheit Gott zu suchen, Gemeinschaft zu haben und uns Sonntag für Sonntag verändern zu lassen. Auch dient der Gottesdienst dazu, dass Menschen Jesus neu erfahren und ihn in sein Herz aufnehmen. Auch das ist wichtig. Die Welt ist turbulent. Die Werte brechen mehr und mehr weg. Man weiß nicht mehr so richtig, was ist jetzt richtig. Es gibt viele Glaubensrichtungen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo du deinen inneren Frieden suchen kannst. Und uns als Gemeinde oder der Gemeinde ist es wichtig, der Kirche ist es wichtig, die Werte Jesus zu vermitteln. Das zu vermitteln, was im Wort Gottes steht. Etwas zu vermitteln, was auch messbar ist. Was nicht mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die du nicht greifen kannst. Das Wort Gottes kann man greifen, weil das Wort Gottes ist sehr, sehr praktisch. Und das Wort Gottes hilft dir auch, selbst wenn du sagst, ach, das mit dem Herrn Jesus und mit dem Gott. Und wenn mir jetzt nur einer mit diesem Heiligen Geist kommt, das geht ja gar nicht, das kann ich gar nicht greifen, macht nichts. Dann fang doch trotzdem einmal an und beschäftige dich mit dem Wort Gottes und mit der Bibel und mit den Werten, die darin stehen, und fange sie an zu leben. Und vielleicht lernst du ganz schnell kennen, wow, da ist ja was, das ist ja etwas, was mir gut tut. Und wenn es dann da wirklich mehr gibt, dann will ich das und dann öffne ich mein Herz dafür. So, das ist doch auch das Ziel, dass wir verändert werden und dass wir was aus unserem Leben machen. Kirche und Gemeinde ist kein traditionelles Ding, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, melde dich an zur Leiterschule 1. Die redet genau darüber. Die Gemeinde soll also eine Oase sein, ein Ort der Geborgenheit, der Kraftquelle und der Ruhe. Oder anders ausgedrückt, eine Tankstelle für meine Seele. Oder noch anders ausgedrückt, ein Rettungsdampfer für all die, die in den Stürmen des Lebens ertrinken zu scheinen. Und kannst du das heute über deine Kirche und über deine Gemeinde sagen? Fragezeichen. So, will keine Antworten jetzt. So für euch. Am 29.10. in diesem Jahr hat unsere Pastorin bereits über das Thema gute und schlechte Zeiten gesprochen. Könnt ihr euch so ein bisschen dran erinnern? Da ging es auch um Gemeinde. Und jetzt komme ich schon wieder damit. Und im Januar auch schon wieder. Oh, vielleicht will uns Gott damit etwas sagen. Er will uns bestimmt was damit sagen, weil da noch was geht. Und in unserer Kirche hier geht da auch noch mehr. Gibt es denn wirklich diesen Ort, auf den ich mich Sonntag für Sonntag freue, hinzugehen? Nicht aus Tradition, nicht weil ich es immer mache, nicht weil ich einen Dienst habe, sondern aus Liebe zu diesem Ort. Gibt es das?
Ja.
Wie? Also ihr braucht nicht, ich sag's nochmal, ihr braucht nicht darauf zu antworten. Das sind alles Fragen, wo ihr euch Gedanken machen sollt. Ihr dürft, ja, aber mir ist es wichtig, dass die, die es nicht für sich sagen können, dass sie positiv herausgefordert werden. Ich möchte nicht, dass heute hier jemand deprimiert wird. Das ist nicht mein Ziel. Und macht das mit euch. Am Ende der Predigt, das kann ich euch schon mal verraten, deswegen macht es Sinn, bis zum Ende da zu bleiben. Besucherservice, könnt ihr bitte die Türen verriegeln? Wird es die Möglichkeit geben, auch hier eine Entscheidung zu treffen? Und dann dürft ihr ja sagen. Nein, jetzt im Ernst. Ist es so für dich in deinem Herzen, dass du morgens vor deinem Wecker aufwachst und das Erste, was du sagst, Schaka, ich liebe meine Gemeinde. Wow, ich freue mich gleich dahin zu fahren. Das wird so cool, all diesen Menschen dort zu begegnen. Ich kann es gar nicht. Oh, kommt Familie, wacht doch endlich auf. Warum müssen wir jetzt noch warten? Ich fahre schon hin. Du fährst hin, die Tür ist verschlossen. Du kratzt, Scratching. Ja, Scratching ist erlaubt in diesen Räumen, wenn es den richtigen Hintergrund hat. Weil wenn du so begeistert bist und in dieses Gebäude willst und der Hausmeister noch nicht einmal da ist, dann wird auch der Gottesdienst anders. Mein erster Punkt, das höchste Gebot. Gott hat einen Traum und er wünscht sich, dass kein Mensch verloren geht. Und deshalb gibt es auch Gemeinden und Kirchen. In Matthäus 22, Verse 37 bis 40 lesen wir, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das zweite Gebot ist ihm gleich, sagt der Herr. Also was war das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebst du den Herrn, deinen Gott? Also ich sage ja. Und das zweite Gebot ist gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben. Liebst du deinen Nächsten immer, so wie Gott? Und zwar sollst du deinen Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst. Und jetzt wird's noch viel spannender. Liebst du dich denn überhaupt selbst? Wie gut, dass wir die Türen verschlossen haben. Das waren ja jetzt nur ein paar Verse aus der Bibel. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst den Herrn lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Und der Ort, an dem wir das Sonntag für Sonntag tun sollten, ist unser Gottesdienst. Weil wir kommen ja auch Sonntag für Sonntag hierher, um Gott zu loben, zu preisen, ihn zu lieben. Deswegen haben wir eben Lieder gesungen, um Jesus Danke zu sagen, um Jesus zu preisen, um Gott zu anbeten. Gesungene Gebete haben wir zu ihm gesprochen. Und mit dieser Begeisterung, mehr oder weniger, solltest du auch deinen Nächsten lieben und vor allem dich selbst. Die Kirche, ein Ort der Auferbauung, ein Ort des Friedens und ein Ort der Einheit. Die Kirche, der Leib, sagt die Bibel ja auch oft dazu, wird sogar als Braut oder Bräutigam verglichen. Jesus sagte in Matthäus 9, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange er bei uns ist, wie kann denn da Leid sein? Da ist doch Feierstimmung. Auf einer Hochzeit ist doch in der Regel Feierstimmung, oder? Ja. Gut. Na gut, ich hab ja gesagt, ihr dürft nicht antworten. Ihr merkt, der da vorne steht, ist überhaupt nicht perfekt. Wie gehen wir jetzt damit um? Liebe ihn doch einfach, der da jetzt auf der Bühne steht. Vielleicht so wie du dich selbst. Also ich weiß nicht, wie du dich liebst. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, wenn ich sage, liebe dich, liebe mich so, wie du dich gerade liebst. Also in der Regel ist es so, auf einer Hochzeitsfeier, da wird gefeiert. Bei einer Hochzeitsfeier ist es so, da wird die Braut und der Bräutigam in den Vordergrund gestellt und man selbst stellt sich in den Hintergrund, weil dieser Tag damit zu tun hat, das Brautpaar zu ehren. Und so sollte es auch in der Gemeinde sein. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Wir kommen sonntags hierher zu unserem Bräutigam und ihm zu loben und zu preisen. Und die Hochzeitsgesellschaft macht das zusammen. Und es ist eine Atmosphäre der Ehre und der Wertschätzung da. Unser Innerstes redet manchmal zu uns, also meins. Und wir machen das so, ich rede heute von mir. Ja? Ich habe das gestern auch beim Nachbebo gesagt, manchmal sage ich aus Versehen wir. Aber wenn ich wir sage, heißt das immer ich. Ich erzähle nur von mir, von mich. Wir sind ja in Hessen, da darf man auch so ein bisschen Dialekt, mich. Mein Innerstes redet manchmal zu mir, vielleicht auch zu dir, und sagt zu mir, ach, ich habe heute überhaupt keinen Bock. Ja, kennt ihr das mit dem Bock? Gibt es eine coole Predigt über den Bock? Nicht den Bob, den Bock. Ich habe heute keinen Bock darauf, Menschen in Liebe zu begegnen. Du denkst, in meinem Skript steht du. Ich denke vielleicht, das ist ja total anstrengend. Also wenn ich so auf so ein Chakra-Seminar gehe oder gerade von einer Konferenz wiederkomme, mich so einer richtig gepusht hat, dann funktioniert das mal. Ja, dann kann ich das machen. So zwei Sonntage. Und dann irgendwann hängt mir wieder irgendwas quer und dann habe ich halt keinen Bock da drauf. Es ist ja auch anstrengend, immer gut drauf zu sein. Und außerdem kann ich ja auch nicht jeden in meiner Kirche leiden. Also warum soll ich dann jeden lieben? Und es gibt ja auch Gründe dafür, die sind auch plausibel. Der eine redet komisch, wenn der anfängt mit mir zu reden, dann werde ich kirre im Kopf. Weil bis er zum Punkt kommt, sind 10 Minuten rum und er gibt mir nicht die Möglichkeit, dass ich mal einen Satz sagen kann. Ja, die Badesalz kennen, denkt an Hesse James. Dann gibt es Menschen, die riechen. Ah! Ich weiß, du hast gerade dich selbst gemeint. Boah, stimmt. Also nur ein bisschen für Entspannung. Ganz bisschen Entspannung bei dem Thema. Jeder Mensch riecht. Dann gibt es Gründe, warum du andere nicht mögen, leiden können, magst. Weil sie zum Beispiel zu spät kommen. Und du bist einer, der ist ultra, hyper, extrem verbindlich. Und für dich gibt es keine Akzeptanz, jemanden zu lieben, der ständig 3 Minuten zu spät kommt. Alles plausibel. Komma oder Fragezeichen? Es ist unser Auftrag und Gottes Traum, dass wir die Menschen lieben. Und den Ort, wo wir alle zusammenkommen und wo Menschen errettet werden. Es ist also kein Spiel, was wir hier treiben. Und so humorvoll das jetzt gerade rüberkam, umso ernster ist es. Es ist, man kann es auch anders beschreiben, vielleicht ein bisschen radikaler. Es ist ein Befehl, den Gott uns gegeben hat. Weil wenn er sagt, so wie ihr mich liebt, sollt ihr auch euch und deine Nächsten lieben. Wisst ihr, das muss man sich ständig mal anhören. Also ich finde, da steckt viel Wert drin. Wenn du sagst, du liebst Jesus und liebst deinen Nächsten nicht, dann sagst du im Umkehrschluss, ich habe jetzt gerade gelogen, weil ich liebe Jesus überhaupt nicht. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann liebst du auch Jesus nicht. Das sagt das Wort. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst lieben. Weil Jesus uns geschaffen hat und weil wir was wert sind. Und das ist kein Schacker, das ist auch ein anderes Thema. Aber das ist wichtig, wenn wir diese Bibelstelle betrachten, wo es um die Liebe geht. Weil, warum ist es wichtig? Wie willst du denn etwas geben, was du nicht hast? So einfach ist es. Wenn du keine Liebe hast, wie willst du dann Gott die Liebe geben? Geht überhaupt nicht. Wenn ich keine 5 Euro habe, kann ich dir sie nicht geben. Dann kann ich einen 5-Euro-Schein malen, aber der ist nicht echt. Den gebe ich dir und damit kannst du nichts anfangen. Und so ist es mit der Liebe. Wenn du keine Liebe hast, kannst du vielleicht so tun, als hättest du sie. Aber bei deinem Gegenüber kommt da überhaupt nichts von an. Weil nämlich irgendwann der Moment kommt, wo der andere riecht, schnieft oder dich zur Weißglut bringt. Lass doch den alten Menschen in dir quengeln. Das ist meine Empfehlung. Weil der quengelt sowieso immer. Das ist die Natur des alten Menschen. Die quengelt. Wenn wir in Christus Jesus sind, werden wir irgendwann eine neue Kreatur. So, das sollte das Ziel sein. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du noch kein Mitglied dieser Gemeinde und sonst irgendwas. Ja, manche haben manchmal diese Ängste. Dass wenn sie sich für Jesus entscheiden, sie jetzt irgendwo hingehen müssen, irgendwas machen müssen. Nein, du musst gar nichts. Du hast einfach nur eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist eine coole Nummer. Weil das sagt dir, dass du in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Hä, Hölle? Ja, Hölle. Wo kommt denn das her? Hier raus. Anderes Thema. Und dir geht es auf der Erde natürlich besser, weil plötzlich Jesus Zugang in deinem Leben hat und auch ganz anders dir begegnen kann. Was? Jesus kann mir noch begegnen? Was ist das denn? Ja, Jesus kann dir begegnen. Und für alle, die heute zum ersten Mal da sind oder diese Entscheidung noch nie getroffen haben, frag doch mal die Menschen, die sie schon getroffen haben. Frag mich mal am Ende des Gottesdienstes, wo mir Jesus schon begegnet ist. Und ich kann euch viele praktische Beispiele erzählen. Und so gibt es derer vieler hier. Und das ist auch wichtig, dass wir wissen, dass Jesus da ist. Also der alte Mensch jammert sowieso. Deswegen lass ihn quengeln, denkt an das höchste Gebot, tue trotzdem das Richtige, egal wie du dich fühlst. So, das ist immer das, um was es geht im Leben. Um richtige Entscheidungen. Das ist wirklich so. Das hat nicht nur was mit dem Glauben zu tun. Das hat auch was mit deiner Familie zu tun, mit deinem Arbeitsplatz. Es hat was jeden Morgen damit zu tun. Oder? Wenn der Wecker dir guten Morgen sagt, dann triffst du eine Entscheidung aufzustehen und lässt dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Also Entscheidungen fangen morgens schon an. Der Wecker schreit und du schreist nicht zurück. Na gut, du schreist vielleicht 1-2 Mal zurück. Also das beziehe ich jetzt nicht auf mich, weil ich schreie meinen Wecker nicht an. Ich kämpfe manchmal mit ihm und stelle fest, er gewinnt. Aus dem Grund treffe ich dann die Entscheidung, wo ich auch vorher schon wusste, dass sie richtig ist. Vielleicht kennt einer von euch diesen Film Titanic, diese Neuverfilmung, vorne mit diesen, was fallen mir die ganzen Schauspieler nicht ein, spielt auch keine Rolle mit den Schauspielern. Die Kate Winslet. Genau, die Kate Winslet, die da so wie so, wie so eine Gazelle vorne auf dem Traktor steht, wollte ich gerade sagen, auf dem Schiff vorne. Und der DiCapriccioso oder wie der heißt, ja, so, ihr kennt den Film? Und irgendwann geht das Schiff unter. Kennt ihr auch? Das Schiff geht unter, weil da ein Eiswürfel im Wasser ist und der wurde nicht gesehen. Und 1500 Menschen stürzen ins Meer, die auf dem Begegnungswochenende waren. Sie kennen diesen Filmausschnitt, weil wir benutzen diesen Filmausschnitt auch, um ein Bild für die Verlorenen zu zeigen. 1500. In diesen Saal passen 220. 1500 Menschen stürzen in die See. 20 Rettungsboote waren in nächster Nähe. Wisst ihr noch, wie viel zurückkamen? Von 20. Ein Boot kam zurück. Von 20. Die 20 Rettungsboote waren nicht voll. Die schwammen nur auf dem Wasser. Und wisst ihr, wie viele Menschen dieses eine Rettungsboot gerettet hat? 6 von 1500. Und dieser Harold G. Lowe, ist ja eine wahre Begebenheit, diese Geschichte, diese Verfilmung. Er war dieser Offizier, der das tat. Er war derjenige, der alles riskiert hat, trotz des Widerstandes in seinem Boot. Weil er ein Herz für die Verlorenen hatte, weil es ihm wichtig war. Er setzte sein eigenes Leben aufs Spiel, weil er die Menschen liebte, die dort auf hoher See am Ertrinken und noch viel schlimmer am Erfrieren waren. Ihm war jeder Mensch ungeachtet von seinem Charakter und seiner Herkunft wichtig, nicht nur die erste Klasse. Die meisten der ersten Klasse saßen in den Booten. Und die sogenannte Holzklasse schwamm im Meer. Und dieser Film, so finde ich, zeigt ein sehr gutes Bild für all die Menschen in dieser Welt, die Jesus noch nicht kennen. Und es zeigt ein Bild von dem Traum, den Gott hat, was passieren soll. Nämlich, dass niemand verloren geht. Die Katastrophe hätte nicht so katastrophal sein können, wenn die 20 Boote reagiert hätten. Und hätten noch versucht, so viele wie möglich zu retten. An Frauen, an Kindern, an Babys, an Männern. Und diese Rettungsboote, das war nicht das Gebäudegemeinde und diese Rettungsboote, das war auch nicht der Pastor, sondern diese Rettungsboote war jeder einzelne von uns. Und deshalb sollten wir uns die Frage, oder fragt nicht, WWJD, kennt ihr das? Es gab mal eine Modeerscheinung mit WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus denn jetzt tun? Der Florian ist hier vorne am Ertrinken und ich stehe auf der Bühne. Ja, was würde denn jetzt Jesus tun? Florian, was würde denn jetzt Jesus tun? Du stellst dir die Frage, was würde denn jetzt Jesus tun? Was würde denn jetzt Florian, wo bist du? Du bist ja weg. Florian ist ersoffen, weil ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, was würde denn jetzt Jesus tun? Frag nicht, was würde Jesus tun, sondern tu das, was Jesus getan hat. Und was hat denn Jesus getan? Er hatte ein Herz für die Verlorenen und er lebte in Liebe. Er lebte das Gebot aus Matthäus. Er liebte seine Jünger, egal wie sie drauf waren. Und er stellte sich selbst zurück. Aus diesem Grund kann ich für meinen ersten Punkt abschließend sagen, liebe Gott, dich selbst und die Gemeinde. Und warum? Damit wir Gottes Traum leben. So, das ist einfach mal was, was wir Gott zurückgeben. wo es nicht um uns geht, sondern wo es um Gott geht. Und aus dem Grund sollten wir ihn lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, noch bis hierhin? Mein zweiter Punkt heißt, liebe deine Kirche. Liebe deine Kirche. In Klammern habe ich geschrieben, jetzt geht es um unseren Part, also jetzt wird es praktischer. Das erste war erstmal so die Erklärung, das Rollout, sagt man heute so schön. Die einführende Agenda. Gut, okay. Und wieder zurück. Jetzt geht es um uns. Jetzt geht es wirklich praktisch. Ja? Weil du sitzt vielleicht heute hier und sagst, ich liebe meine Kirche überhaupt gar nicht. Das kommt ja irgendwo her. Das ist ja auch okay. Und es hat auch Gründe. Von beiden Seiten. Dietrich Bonhoeffer schreibt in Gemeinsam Leben, je eher wir die Erwartung ablegen, dass die Kirche perfekt sein muss, damit wir sie lieben können, desto eher werden wir aufhören, so zu tun, als wären wir fehlerlos, und desto eher können wir zugeben, dass auch wir unvollkommen sind und Gnade brauchen. Und das ist der Beginn von echter Gemeinschaft. Bernd Kröger wird jetzt sagen, fertig. So. Fertig. Das gilt's jetzt, das zu leben. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Können wir in Epheser 5 nachlesen. Wenn die Gemeinde für Gottes Plan so wichtig ist, wie die Evangelien und die Geschichten es uns glauben machen, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben so wichtig sein. Wie können wir etwas nicht ernst nehmen, was Gott so ernst nimmt? Wir sind in eine Gemeinde berufen und wir müssen unseren Platz einnehmen. Wenn die Kirche, in die du gehst, dein Platz ist, wo Gott dich hingestellt hat, dann bringe dich dort auch mit ein und entscheide dich für Treue und Hingabe. Komma, egal wie diese Gemeinde oder Kirche gerade drauf ist, egal wie sie tickt, egal was für Möglichkeiten sie hat. Epheser 4, Vers 16. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Also viele Glieder, ein Leib, das haben wir bestimmt schon mal irgendwo gehört. Das ist ja so die Verbindung auch mit Diensten in der Kirche, in der Gemeinde. So, Melanie hat das heute Morgen gesagt, also ich habe das heute irgendwie schon öfter gehört. Bei den Ansagen, so bei den Kindern, die jetzt irgendwo reinschnuppern. Gemeinde braucht Menschen, sonst funktioniert Gemeinde nicht. Die Bibel sagt ja auch, dass die Gemeinde der Mensch ist, nie das Gebäude. Gemeinde sind immer die Menschen. Und das Gebäude braucht Organisation, braucht Technik, braucht Struktur, braucht halt alles, damit es funktioniert. Damit man hier morgens stehen kann und predigen kann, gibt es viel Hintergrundarbeit. Und viele Menschen, die aus dem Grund noch viel wichtiger sind und einen viel größeren Dienst tun als ich jetzt. Weil wenn es die Menschen nicht gäben würde, wäre jetzt kein Licht an und ich könnte hier nicht stehen und zu euch sprechen. Und bei den Gliedern geht es aber darum, dass sie ihre Aufgabe tun und der ganze Leib wächst und sich aufbaut durch die Liebe. Ist ja gar nicht Aufgabe des Pastors. Das ist Aufgabe der Glieder der Gemeinde. Jeder einzelne Teil. Hier geht es also um dich und um mich und um den Dienst an den Menschen, also die dienende Haltung, damit deine Kirche in Liebe erbaut wird. Ja, ich diene ja auch mit einer dienenden Haltung. Wenn ich beim Treffen einmal im Jahr nach vorne gerufen werde und eine Auszeichnung bekomme. Und ich diene auch total gern. Uwe, wenn du mir alle 3 Wochen sagst, wie toll ich diene. Und wenn ich immer regelmäßig Feedback von euch bekomme, dann diene ich sowieso gerne, weil ich habe eine dienende Haltung. Wo war jetzt der Fehler? Finde den Fehler. Eine wirklich dienende Haltung ist die, dass du dienst und nichts erwartest. Du dienst einfach. Und das ist nicht leicht. Und das müssen wir uns aber bewusst werden lassen, weil wenn Kirchen und Gemeinden größer werden, dein Pastor oder selbst dein Leiter, man sieht manchmal nicht mehr das, was andere gerade tun. Und es könnte passieren, dass du 14 Tage lang nicht gelobt wirst oder was noch viel schlimmer ist, ihr, die ihr schon dient. Wenn das Dienen eure Funktion beinhaltet, weil ihr euch Anerkennung sucht, dann lasst es. Der Pastor ist heute in Freiburg, der hört das nicht, was ich jetzt sage. Aber das ist wirklich so. Weil wisst ihr, was dann passiert irgendwann? Ihr werdet die Gemeinde verlassen. Und ihr werdet frustriert die Gemeinde verlassen. Weil ihr sagen werdet von dieser Gemeinde und von dieser Kirche, wo ihr seid, piep, 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 hier hat mich niemand lieb. Was ich hier alles gegeben habe und keiner hat mir Danke gesagt. Und das kommt daher, weil du deine Anerkennung darin gesucht hast. Und das ist der falsche Weg. Wenn du dich auspowerst, um Anerkennung zu suchen, dann geben wir dir als Gemeinde den Erlauber, lass es. Das ist der falsche Weg, wirklich. Eine wirklich dienende Haltung, die hat nämlich etwas mit Demut zu tun. Das Gegenstück von Demut ist der, ich will es nicht aussprechen, jetzt dürft ihr. Das erste Wort wollte ich haben. Wie gut, dass ich nicht mehr stolz bin. Wie gut, dass keine Blitze mehr vom Himmel kommen. Also da haben wir die Sache mit dem Stolz, weil die ist das, die uns so ein Schnippchen, natürlich sagt jeder Mensch, dass er nicht stolz ist.
Ist nicht jeder auf seine Kinder stolz?
Ja, davon rede ich nicht. Ich rede ja jetzt von dem Stolz, der mich dazu bringt, Dinge aus der falschen Haltung herauszutun, weil ich bin ja stolz. Du darfst auch auf dich selbst stolz sein. Das Thema mit dem Stolz. Das Thema mit dem Stolz ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Du darfst natürlich als Eltern, nicht du darfst, du solltest stolz auf deine Kinder sein. Du sollst deine Kinder motivieren, sie fördern, auf das Gute schauen. Wenn du was fürs Reich Gottes bewirkst, dann darfst du auch stolz darauf sein, weil Gott dir die Kraft dafür gegeben hat. Wenn du aber sagst, ich bin derjenige, ohne mich läuft hier in der Gemeinde gerade gar nichts. Oder wenn du von dir selbst sagst, bevor ich dem anderen in Liebe begegne, dann muss er mir erstmal in Liebe begegnen. So, das sind so die offensichtlichen Dinge. Ja, das ist Stolz. Aber Stolz kann ja auch ganz fies und versteckt sein. Dass du einfach dich nicht so offenbarst, so wie du wirklich bist, weil du verletzt bist in dir drin. Weil du nicht all das rauslässt, was vielleicht mal raus müsste. Weil du nicht echt bist oder ehrlich bist. Dahinter kann viel Stolz verbirgen, weil Stolz ist ja auch eine Art von Angst. Wenn du dich offenbarst, bist du ja plötzlich angreifbar. Und durch eine Mauer, die du aufbaust, baust du ja auch Stolz auf. Und mit Stolz kannst du nicht dienen. Das geht nicht, weil der Stolz dich dann an die Grenzen bringt. Aber mit der Demut funktioniert es. Und die kannst du sehr praktisch lernen, indem du deine Schwächen bekennst, indem du Geduld mit den Schwächeren anderer hast. Das ist praktisch, ja? Wer kennt Menschen, die Schwächen haben? Wer hat Menschen in seinem Umfeld, die einen zu der Weißglut bringen, weil sie dir das Gefühl geben, sie schnallen das gerade nicht, obwohl ich es ihnen schon 30 Mal gesagt habe? Also so ein paar habe ich jetzt gesehen. Fast alle haben das nicht mehr. Cool. Also ich habe auch so Menschen in meinem Umfeld wo ich dann, wo es Momente gibt, da sitze ich da und denke wirklich, ich würde so gerne, aber hätte ich einen Hammer, würde ich den Inhalt meiner Botschaft ihm gerne ins Hirn schlagen. Es hätte aber nichts mit Liebe zu tun und es wird eine ganz schöne Sauerei geben. Weißt du, hier in der Gemeinde gibt es viele Menschen, die Schwächen haben. Einer von denen bin ich. Und ich habe ganz viele Schwächen. Ihr dürft meine Frau fragen. Ich bin nicht perfekt. Und ich denke anders als ihr. Ich habe einen anderen Humor, eine andere Art. Und so ist jeder von uns anders. Und wenn wir aber lernen, auf die Schwächen des anderen einzugehen und Geduld zu haben, Demut zu haben, dann passiert etwas mit der Gemeinde. Es passiert auch etwas mit dir. Demut kannst du auch praktisch lernen, indem du offen bist für Korrektur und indem du andere ins Rampenlicht rückst. Korrektur zu lernen, ich spreche mal von meinem Leben, das war ein ganz schöner Prozess in meinem Leben, weil ich habe gerne verteilt, weil ich ja die Weisheit mit Löffel gefressen hatte damals. Und es war schwierig, mir Korrektur zu geben, weil ich dachte immer, Korrektur ist ein Angriff. Das war mein Bild von Korrektur, bis ich irgendwann verstanden habe, das ist überhaupt gar kein Angriff. Ich werde gerade korrigiert, weil der das macht mit mir, weil er mich lieb hat, weil er etwas Besseres will als das, was gerade ist. Wenn mir keiner sagen kann, dass ich unter den Armen rieche, dann werde ich mein ganzes Leben lang stinken, wenn ich es selbst nicht merke. Und dann sollte man dankbar sein, wenn einer irgendwann mal zu ihm kommt, natürlich nicht von vorne. Ja? Kritikfähigkeit musst du lernen, Korrektur. Und auch der es macht, sollte darauf achten, wie er es macht. Und dann macht man das nicht so und sagt, jetzt ist gerade der Moment, ich wollte jetzt Person XY gerade mal sagen, du riechst. Man lernt das. Das war jetzt ein kleines Beispiel, ein einfaches Beispiel. Wie gehst du mit Korrektur um, wenn dein Leiter oder dein Ehemann, deine Ehefrau dich auf Dinge aufmerksam machen? Also so in der Ehe ist das ja relativ leicht. Der Ehemann geht zur Ehefrau und sagt, ich habe gerade das und das von dir beobachtet und es wäre ganz gut, wenn du das veränderst, weil es dient nicht der Gemeinschaft unserer Familie. Und dann sagt die Ehefrau zum Ehemann, danke Ehemann, dass du mir das gesagt hast. Und ich entschuldige mich jetzt bei dir und es war falsch. Und ich werde eine Entscheidung treffen und mein Leben hier verändern. So läuft es bei den Bobs in der Ziegelstraße 10 irgendwann mal ab, weil das ist unser Wunsch und wir sind noch nicht dahin gekommen. Wir haben viel eher schon Situationen gehabt, da kommt die Ehefrau zum Ehemann und sagt, Ehemann, du solltest etwas ja, aber du und so weiter. Nicht offen für Korrektur. So, und das kannst du jetzt auf alles beziehen. Ich habe jetzt dieses leichte Beispiel der Ehe mal genommen. Es geht auch nicht darum, den Richter zu spielen. Vielleicht denkst du, wenn endlich mal das oder das geändert wird, dann bin ich fähig, meine Gemeinde zu lieben. Auch solche Menschen gibt es. Ja, wenn die Gemeinde so oder so ist, wenn das und das so und so endlich mal ist, dann fällt es mir leicht, die Gemeinde zu lieben. Uffbase. Uffbase. Wenn du so denkst, möchte ich hier etwas sagen jetzt an dieser Stelle. Gott hat ja auch mit dir täglich Gnade und führt dich durch dein Leben. Er wartet nicht erst, bis du perfekt und fehlerlos bist, sondern er ist trotzdem jederzeit für dich da und begegnet dir in Liebe. Also, wenn du das von deiner Kirche, von deinem Umfeld, von deiner Gemeinde erwartest, dann sei du bitte erstmal der Vorreiter vor Gott. Und wenn Gott dir jeden Morgen sagt, du perfektes Geschöpf, dann solltest du trotzdem deiner Gemeindeliebe begegnen. Gemeinschaft fragt nicht danach, ob wir zusammenpassen. Die Grundlage für unsere Gemeinschaft ist die Beziehung zu Gott. Deshalb sind wir eine Familie. Der Schlüssel zur Freundlichkeit anderen gegenüber ist zu verstehen, woher der Mensch kommt. Wenn wir uns anfangen, mit dem Mensch zu beschäftigen, dann wird uns vieles leichter fallen. Entdecke ihre Geschichte. Wenn du weißt, was sie durchgemacht haben, wirst du sie auch besser verstehen. Statt daran zu denken, welchen weiten Weg sie noch vor sich haben, denke daran, welchen Weg sie trotz ihrer Verletzungen schon zurückgelegt haben. Wisst ihr, wir wollen doch Rettungsboot als Gemeinde sein. Wenn wir Menschen retten, kann es sein, dass diese Menschen verletzt sind und dass sie noch nicht diesen Werdegang haben, den du in deinem Leben erlebt hast. Und wenn du schon verbindlich bist und die Person, die erst 4 Wochen in die Gemeinde geht, ständig zu spät kommt, dann habe doch Gnade mit ihr und hilf ihr dabei, indem du ihr in Liebe begegnest. Sie nicht mit einem, man sagt ja nichts, aber man straft mit Blicken. Habt ihr das schon mal erlebt, wie man euch mit Blicken strafte? Habt ihr es vielleicht selbst schon mal getan? Manchmal sagt die Gestik mehr als das ausgesprochene Wort und es ist auch viel schlimmer. Und in einer Gemeinde finde ich sowas ganz erschreckend, wenn Menschen in einer Gemeinde sind, die andere mit ihren Blicken strafen und ihnen zeigen, du hast jetzt was falsch gemacht. Ich sage euch was, vielleicht passiert mir das auch mal, aber es ist nicht mein Ziel. Matthäus 20 lesen wir noch was über das Dienen. Da sagt Jesus, er fordert seine Jünger auf, dass wir nicht mit Gewalt herrschen sollen, sondern wenn wir groß sein sollen, dann sollen wir dienen. Das mal so zusammengefasst. Weil der Menschensohn ist auch nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Mein dritter und letzter Punkt. Die perfekte Kirche. Eine kleine Geschichte zum Nachdenken. Wenn das Orchester des örtlichen Gymnasiums versucht, die 9. von Beethoven zu spielen, ist das Ergebnis vielleicht erschreckend. Vielleicht würde der alte Ludwig sich bei dieser Aufführung trotz seiner Taubheit im Grab umdrehen. Also warum soll man diese armen Kinder mit diesem schwierigen Versuch belasten, das wiederzugeben, was der unsterbliche Beethoven im Sinne hatte? Jetzt kommt die Antwort. Das Orchester des Gymnasiums wird einigen Leuten in seinem Publikum die einzige Begegnung mit Beethovens großer 9. Symphonie ermöglichen, die sie jemals haben werden. Auch wenn diese Aufführung alles andere als perfekt ist, ist sie doch die einzige Gelegenheit für diese Menschen, Beethovens Botschaft zu hören. Und was ist denn jetzt die perfekte Gemeinde? Perfekt. Die Definition perfekt oder die Bedeutung von perfekt. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, dann wäre etwas Perfektes für jeden von euch anders. Die Definition von perfekt, was ist für mich perfekt, wäre bei jedem für euch anders. Ich habe mal so eine Antwort zusammengefasst für mich selbst, weil mich dieses Thema ja beschäftigt. Aus dem Wort Gottes heraus, was für mich persönlich die perfekte Kirche ist. Erstens, die perfekte Kirche ist die, die Gottes Traum verstanden hat und diesen lebt. Das heißt, Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen zu retten, ein Auffangschiff zu sein, eine Oase zu sein. Zweitens, in der perfekten Kirche wird man in der Gemeinschaft mit anderen Christen ermutigt und verändert. Drittens, die perfekte Kirche ist ein Ort, an dem nicht übereinander, sondern miteinander gesprochen wird und das in Achtung und Wertschätzung. Beispiel in einem Bistro. Viertens, in der perfekten Kirche wird die Liebe zu den Menschen, die Jesus uns vorgelebt hat, großgeschrieben. Nicht mit Bannern, sondern mit Handlungen. Bei jedem selbst. Das ist für mich die perfekte Kirche und das, worum es doch geht und was die Bibel über den Leib sagt. Die perfekte Kirche ist für mich nicht der tolle Luxusdampfer, wo alles an Know-how vorhanden ist, was man sich in der heutigen Zeit nur vorstellen kann. Und wo der Mensch und das Equipment fehlerfrei funktioniert. Das ist für mich nicht die perfekte Kirche. Und natürlich ist es wichtig, und das möchte ich auch nicht kleinreden, dass wir uns an Regeln und Ordnungen halten. Das ist wichtig, weil Gott hat uns auch Ordnung und Struktur gegeben. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns investieren in Reich Gottes, auch an Technik, an all diesen Dingen. Aber wir dürfen davon uns nicht abhängig machen und daran die Perfektion unserer Gemeinde messen. Es geht nämlich nicht um Perfektion, das habe ich schon mal gesagt hier, sondern es geht um Exzellenz. Exzellenz entsteht aus Leidenschaft und Hingabe. Das heißt, sie ist frei. Und das ist das, wie wir sein sollten. Frei, und wir sollten in Exzellenz unseren Dienst tun und unserer Gemeinde dienen und den Menschen dienen. Das heißt nämlich frei, so wie ich es kann. Und so wie ich es kann, heißt nicht, ja, so wie Gott mich halt gemacht hat, so bin ich halt, mehr geht nicht, sondern natürlich immer nach dem Bestreben nach mehr. Wenn du merkst, du läufst sonntags wie ein Brummkäfer durch die Gegend, dann trainiere dir doch an, mal zu lächeln. Ich versuche das immer noch, also weil wenn ich in meinem Schlagzeugding da sitze und ich schaue normaler, bin konzentriert, sieht das so aus. Für die Livestream-Zuhörer, ich zeige jetzt diese Geste. Ich denke mir nichts dabei. Ich gehe irgendwas durch in Gedanken oder Träume oder weiß ich nicht was. Das ist einfach meine. Und irgendwann hat man mir mal gespiegelt, warum ich immer so bös schaue. Und ich habe dann aufgehört zu sagen, ja, weil ich bin halt so. Gott hat mich doch so gemacht. Nee, Gott hat dich nicht wirklich so gemacht. Umstände haben dich vielleicht dazu gebracht. Und dann habe ich gedacht, wie kannst du das abstellen? Ich kann das abstellen, indem die Manuela mir jeden Sonntag 4 Witze erzählt, weil dann lache ich die ganze Zeit. Nee, ich kann es abstellen, indem ich an mir selbst arbeite und indem ich mich da an den Hocker setze und so da sitze. Ist das nicht geheuchelt? Nein, es ist nicht geheuchelt, weil das ist auch das, was ich will. Und wenn ich es noch nicht zeigen kann, trainiere ich mir das einfach an. Gelingt mir immer öfter. Ihr dürft mir da Feedback geben. Also macht keine Fotos, bitte. Sagt mir das. Jetzt wirklich, ohne Witz. Das ist sowas für mich ganz praktisch, wie ich das üben kann. Weil ich habe mich irgendwann entschieden, ich will exzellent sein. Weil würde ich perfekt sein wollen, perfekt, jetzt überlegt euch mal, ich spiele Schlagzeug und wenn für mich Perfektion großgeschrieben wird, ja, was ist denn perfekt? Ich bin an meinem Instrument nicht perfekt. Ach doch, Thomas, du bist ganz gut. Ja, weiß ich, danke. Aber guckt euch doch mal YouTube-Videos an. Da gibt es ganz andere. Da gibt es 8-Jährige, die spielen dir Sachen vor deiner Nase runter, wo du davor sitzt. Ich auch, aber ich kann's nicht. Und ich würde daran kaputt gehen, wenn ich mich daran messe und wenn ich sagen würde, um dem Herrn zu dienen, muss alles perfekt sein, dann bin ich doch da nichts wert, dann bin ich doch Schrott. Aber wenn ich sage, ich will exzellent sein, dann nehme ich mein von Gott anvertrautes Talent und versuche, das Beste draus zu machen. Und wenn meine Grenzen da sind, sind sie da. Dann bewege ich mich halt in meinen Grenzen und gebe da alles für, und versuche eine Ausstrahlung zu entwickeln, dass die Menschen dadurch den Weg zu Jesus finden. Und wenn ich mich verspiele, freue ich mich daran, mache keine Szene und mache weiter und gehe auch danach nicht aus der Musikgruppe raus, sondern sage, nein, schiefgelaufen, aber ich liebe Jesus so und ich will hier das Beste geben. Und ich will den Weg finden, damit ich mich nicht mehr verspiele und es geht weiter. Perfektion zerstört dich. Perfektion macht kaputt. Und Exzellenz, die belebt und sie macht frei. Und hier geht es um meine Haltung. Meine in mir getroffene Haltung, da geht es drum. Weil die Haltung in mir, die sorgt für meine Haltungen. Für meine Handlungen, Entschuldigung. Also wenn ich in mir sage, von meiner Haltung her, heute Morgen möchte ich in die Gemeinde fahren und ich möchte ein Ermutiger sein. Ich entscheide mich dafür. Ich will keine mit Brummkäfer begegnen, sondern mit Fröhlichkeit, mit Ermutigung. Weil Brummkäfer erleben wir alle die Woche über. Dann habe ich mich entschieden. Und dann wird mein Handeln leichter sein, weil wenn ich dann in die Gemeinde fahre und der Erste läuft an mir vorbei, der riecht, dann erinnere ich mich daran und sage oder stelle fest, ich habe mich heute Morgen für etwas entschieden. Und dann fällt es mir leichter. Wir Deutsche brauchen eine Diskretionslinie und leben in einer Leistungskultur. Man muss funktionieren, so dass es auf dieses deutsche Denken. Leistung, du wirst gemessen an der Leistung. Bei Jesus war das ein bisschen anders. Bei Jesus musstest du nicht funktionieren, weil Jesus lebt in einer Beziehungskultur. Und was wollen wir als Gemeinde? Wollen wir eine Leistungskultur, wo alles funktioniert? Ja, wir haben unseren Ablauf. Um 10.55 Uhr beginnt das Einstiegslied. Und das Ziel ist es, einen Gottesdienst um Punkt 12 zu beenden. Also wir haben unsere Struktur und die ist auch wichtig, weil sonst könnte es passieren, dass es aus dem Ruder fällt. Aber was machst du, wenn um 10.56 Uhr erst das Lobpreisteam auf die Bühne geht und du schaust auf deinen Plan und du schaust auf den Läuter? Perfektion ist zerstörerisch und Exzellenz erfreut sich daran, weil das Lobpreisteam, was die eine Minute zu spät kam, musste vielleicht noch irgendetwas klären, was viel, viel wichtiger war als diese eine Minute, weil es darum geht, den Menschen sonntags zu dienen. Und ich glaube, wirklich ganz persönlich, wir als Gemeinde können es schaffen, weil wir alles dafür haben. Und es liegt nur an uns selbst. Wenn du anfängst zu dienen, wenn du die Entscheidung triffst, die Gemeinde zu lieben, wenn du von Gott erwartest, dass er dir die Liebe gibt, du musst sie nicht selbst erkraxeln und erbauen. Ja, ich weiß, wir haben schon wieder das Thema mit der Liebe hier so, es nervt, oder? Nervt es langsam so, immer Liebe, 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 Liebe. Und das noch von einem Mann, ist ja so feminin. Vielleicht bin ich das, keine Ahnung, aber ich bin trotzdem Mann. Und an mich kann man sich anlehnen, meistens. Und ich habe festgestellt, das Wandeln in der Liebe, das macht mich noch mehr zu einem richtigen Mann. Für mich selbst, ist meine Definition. Wo war ich denn jetzt hier? Da. Also, und wo habe ich das mit der Liebe her? Habe ich nicht aus 1. Korinther 13? Habe ich nicht. Weil das dachte ich früher, das wäre das mit der Liebe. So 1. Korinther 13 gelesen, fertig, Liebe, alles fertig, gut hier. Psst, Liebe duldet alles, sind nachtragend, ich weiß alles über die Liebe. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn Thomas Bob, du weißt gar nichts über die Liebe. Und das hat gestimmt. Und weil ich nichts wusste über die Liebe, sondern nur 1. Korinther 13 kannte, ich muss heute selbst drüber lachen, weil, also irgendwie oute ich mich ja gerade ganz schön, weil wenn ich die Bibel ja mal richtig lesen würde, da steht immer ganz schön viel über, oder Martin? Das habe ich wieder mattiert, der Matthias macht das manchmal, der zieht euch mit ein, so. Also ich klaue auch, ihr merkt, ich klaue auch. Ja. Dann habe ich gebetet, dann habe ich gesagt, O Herr im Himmel, gib mir doch bitte diese Liebe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gib sie mir doch einfach. So ein paar kennen mich ja von früher, Angelika. Du kennst mich von früher. Und ich bin jetzt mal so ganz kühn. Ein bisschen habe ich mich doch verändert, oder? So, das darf man. Das. Ja, hört mal auf zu lachen, weil ich habe sonst die wenige Predigtzeit. Wisst ihr, das sage ich nicht aus Stolz heraus. Das wäre zum Beispiel so ein, ich bin dankbar dafür, dass Gott mich verändert hat. Und dass ich diese Liebe mehr und mehr erfahren darf. Weil diese Liebe hilft mir in meinem Alltag, mein Umfeld zu verstehen. Und das ist genial, wenn du dein Umfeld verstehst, weil du aus Liebe raus handelst. Und du kannst trotzdem dein Gegenüber den Kopf waschen, wenn der Moment da ist. Aber du machst es aus der richtigen Haltung heraus. Und du darfst beten, Herr, gib mir doch die Liebe, die ich brauche für meine Gemeinde, für meinen Mitmenschen. Dir fällt natürlich erstmal keiner ein. Dann kannst du auch beten, Herr, zeige mir die Menschen, für die ich Liebe brauche. Also mir fallen die immer direkt ein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich mit einem Menschen nicht weiterkomme, dann weiß ich morgens, Herr, gib mir Liebe für dich. Ich habe aufgehört zu beten, Herr, verändere ihn. Und ich habe angefangen zu beten, Herr, verändere mich. Weil meine Aufgabe ist es ja nicht, ihn zu verändern, sondern meine Aufgabe ist es, mich zu verändern, dass ich ihm begegnen kann. So, das ist dienende Haltung, das ist das in Liebe leben. Macht übrigens auch Spaß. Ja, hört sich anstrengend an, auch so ein bisschen feminin. Aber das ist total hier maskulin, sage ich euch, weil das ist Arbeit. Ja, da bist du am Pumpen, das sage ich dir. Da bist du am Pumpen. Wenn es dein Ziel wird, sonntags ein Ermutiger für viele zu sein, die Ermutigung brauchen, wenn du die Menschen aus Gottes Augen siehst und wenn du dich hier vom Heiligen Geist verändern lässt, dann ist es möglich, dass wir mehr und mehr zur perfekten Gemeinde werden. Dann wirst du durch deine neue Haltung Segen erleben. Ja, das passiert. Das passiert. Wenn du dich klein machst, klein in Anführungsstrichen, wenn du eine richtige Haltung hast, dann wirst du gesegnet. Dann wird Gottes Herz und Sehnsucht, die wirst du verstehen, wird die Kirche für dich zu der perfekten Kirche, einen Ort, wo du gibst, liebst und empfängst. Amen. Und warum kann ich das so sagen? Weil ich es selbst ausprobiert habe. Experiment habe ich gemacht. Habe gesagt, gut, probiere ich mal aus. Das habe ich jetzt ja schon öfter gehört, so mit dieser Liebe. Und ich bete die Woche über und ich bete sonntags ganz bewusst dafür, Herr, hilf mir sonntags ein Ermutiger zu sein und hilf mir, meine Gemeinde zu lieben. Ich habe früher meine Gemeinde nicht geliebt. Nicht so, wie ich sie hätte lieben sollen, weil ich habe die Dinge gesehen, die noch nicht so laufen. Weil das ist ja auch viel einfacher, auf die Dinge zu schauen, die noch nicht so laufen, wie ich sie mir gerade vorstelle. Und das versuche ich mehr und mehr abzulegen. Und ich stelle fest, wie genial meine Gemeinde ist, wo Gott mich reingestellt hat. Und ich bin so mit Stolz erfüllt, positiv, weil ich weiß, Gott hat was aus diesem Werk hier gemacht. Und Gott macht auch was mit deiner Kirche, in die du gehst, wenn du jetzt heute hier nur als Besucher bist. Und der Schlüssel für die perfekte Kirche, den hast du selbst in der Hand. Du bist der Entscheider, wann für dich die Kirche perfekt ist. Und wenn wir das alle machen, jetzt nur mal für die Gemeindemitglieder gesprochen, die in den Diensten sind, wenn wir das anfangen zu leben, wirklich zu leben, zu nur 50%, ich sag euch was, hier wird sich was verändern. Und Dinge werden sich plötzlich von selbst erledigen, wo du vorher noch gesagt hättest, das muss jetzt mal passieren. Und plötzlich passieren sie. Plötzlich macht da einer was, weil er die Liebe hat. Diese Dinge kommen nach. Die kommen nicht am Anfang, die kommen danach. Wir zäumen das Pferd richtig auf und dann geht es los. Zusammenfassend kann man sagen, um seine Kirche zu lieben, braucht es nicht einen Pastor, der sich darum kümmert, sondern es liegt an uns persönlich. Gott hat einen Traum und dafür benötigt er uns und die Gemeinde als Rettungsboot. Hierbei geht es nicht um Perfektion, sondern um Exzellenz. Jesus hatte damals auch nicht immer die perfekte Umgebung und die modernsten Mittel, aber er hatte die Liebe und diese Liebe hat alles perfekt gemacht. Amen. Und jetzt sind wir an dem Punkt gekommen, den ich zu Anfang gesagt habe, jetzt dürfen wir praktisch werden, jetzt dürfen wir Entscheidungen treffen. Und die erste, das ist immer die wichtigste Entscheidung, das ist die Entscheidung, warum wir sonntags zu euch predigen. Zum einen, dass wir verändert werden, aber zum anderen, dass wir die Möglichkeit geben, den Menschen, die eine Entscheidung für Jesus noch niemals getroffen haben, dass sie diese treffen. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das ist biblisch. Die Bibel sagt, dass wir ohne eine bewusste Entscheidung zu Jesus nicht in den Himmel kommen. Die Bibel sagt, dass wir als Sünder geboren werden. Jesus ist gekommen, damit die Brücke zu ihm wieder geschlagen ist, wieder aufgebaut ist. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, ihm unser Leben zu geben. Und das ist ganz einfach. Das ist auch eine Entscheidung. Das ist ein Gebet, was wir gleich sprechen. Ich helfe euch dabei. Ich bete ein Gebet vor und ihr betet es nach. Und ob es für euch emotional ist oder nicht, das spielt dabei gar keine Rolle. Wenn ihr es ernst meint, von eurer Entscheidung her, dann habt ihr den Zugang zu Gott. Und dann ist Jesus da. Ihr habt die Tür geöffnet. Und Jesus steht da mit erhobenen Händen und freut sich über sein Kind, über seinen Sohn, über seine Tochter, die zurückkommen in seine Arme hinein. Diese Entscheidung macht dich zu keinem Gemeindemitglied. Diese Entscheidung sorgt nicht dafür, dass du nächste Woche die Gemeindetoiletten hier putzen musst. Nein, diese Entscheidung sorgt für eine Sache. Sie bringt dir dein Seelenheil und sie sorgt dafür, dass du ein besseres Leben hast, als du es jetzt schon hattest. Sie sorgt dafür, dass du die Möglichkeit hast, wirklich innerlich frei und gesund zu werden. Diese Entscheidung für Jesus gibt dir Perspektive für dein Leben, weil die Bibel voll ist von Versprechungen, die Jesus für uns hat. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann bleibt das tot. Ich kenne Menschen, die haben die Bibel gelesen, aber Jesus nicht in ihrem Herzen. Und für sie ist das tot, was sie lesen. Eine Bibelstelle, die mich begeistert, wo mir die Tränen kommen, weil ich begeistert bin, weil ich ein Versprechen sehe, was ich lese, was Jesus für mich hat, dass er will, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und dass er für jedes Gebrechen ans Kreuz gegangen ist. Das Kreuz ist kein Symbol, kein Schmuckstück, sondern da steckt Kraft dahinter. In seinem Blut ist Kraft und das gilt für uns heute noch. Und wenn ich das lese, dann gibt mir das Glauben, zu wissen, zu verstehen, mir geht es gerade nicht gut. Herr, du bist für jeden Schrott ans Kreuz gegangen. Ich muss es nicht mit mir rumtragen. Mach mich gesund. Und das begeistert mich. Dann bete ich dafür, dann versuche ich Glauben aufzubauen und zu hoffen. Und wenn du diese Entscheidung nie getroffen hast, dann verstehst du manchmal nicht, was das Wort da eigentlich gerade über dein Leben aussagt und welche Kraft es hat. Das ist der Unterschied zwischen einer Entscheidung in meinem Herzen zu treffen, ich will Jesus annehmen, ihm nachfolgen und den Weg mit ihm gehen. Ich will die Bibel mehr und mehr verstehen und anwenden in meinem Leben. Wisst ihr, und das ist so frei und das ist so entspannend. Ich empfehle dir natürlich, sonntags in eine Kirche zu gehen, in eine Gemeinde, dass du Futter bekommst, dass du Gemeinschaft hast. Aber keiner zwingt dich deswegen dazu. Mir ist es heute wichtig, dass ihr versteht, auch die am Livestream, diese Entscheidung ist das Wichtige. Und diese Entscheidung, die macht ihr zwischen eurem Gott und euch selbst. Sonst ist da keiner mit zusammen involviert. Niemand. Und macht doch hier mal ein Experiment. Wenn ihr skeptisch seid, ich weiß nicht, dann testet es doch mal aus. Es kann ja nichts kaputt gehen. Da passiert nichts danach. Außer eine Sache. Und das kann ich euch sagen. Warum? Weil ich es ja selbst schon erlebt habe und öfter schon gesehen habe. Wenn ihr diese Entscheidung trefft und sie ernst meint, dann beginnt euer Leben plötzlich anders zu verlaufen, besser zu verlaufen. Und es beginnt der Prozess der Wiederherstellung. Und das ist das, was Jesus will für uns. Er will, dass es uns gut geht, dass wir keinen Mangel haben, dass wir innerlich gesund sind, dass wir so sein können, wie wir sind. Wie genial ist das, wenn wir das können? Und mit ihm können wir das. Lasst uns als Gemeinde aufstehen, wenn ihr das könnt. Und ich werde dieses Gebet vorsprechen. Und jeder, der das möchte, ob er es zum ersten Mal spricht oder wiederholt, wir können diese Entscheidung auch öfter treffen, dann betet mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Wow, Amen. Das war's. So einfach. Und wenn du hier bist und hast das zum ersten Mal heute gesprochen, dann wollen wir dir als Gemeinde helfen. Wir haben hier ein Team hier vorne, die zwei tollen Persönlichkeiten, die würden gerne nochmal für sie beten. Sie wollen euch etwas schenken, euch ein paar Tipps und Ratschläge mitgeben. Mehr ist es nicht. Damit ihr nicht alleine auf diesem Weg seid und startet. Und darf ich fragen, mal so ganz kühn, wer hat dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet? So durch ein Handzeichen. Darf ich das mal sehen? Hier ist eine Person. Danke, Jesus. Würden Sie kurz noch mal mitgehen mit den zwei Herren? Hier war noch jemand. Super. Könnten Sie auch noch mal kurz? Da passiert nichts. Ja, seien Sie ganz entspannt. Auch wenn jetzt jemand hier ist, der sich jetzt nicht getraut hat und so, gehen Sie einfach jetzt gleich darüber, weil wir machen jetzt hier eh noch was ganz Kleines. So, das lenkt dann ab. Und gehen Sie mit diesen zwei Persönlichkeiten und lassen Sie sich noch ein paar Tipps einfach mitgeben. Das ist gut, diese Entscheidung getroffen zu haben. So, liebe Gemeinde, jetzt geht's an euch. Mir geht es jetzt darum, eine Entscheidung zu treffen für die, die es wollen. Was ich nicht möchte, ist eine Entscheidung aus Emotionen heraus, sondern ich rufe jetzt wirklich die nach vorne, die sagen, ich will meine Haltung verändern und ich will meine Gemeinde lieben, mit dem, was ich in diesem Wort jetzt gehört habe. Ich will Exzellenz den Weg mit Jesus gehen und nicht meine perfekte Gemeinde im Perfektionismus suchen. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich will wie der Bob aus diesem alten Trott raus in was Neues hinein, dann komm jetzt nach vorne. Und ich würde euch gerne salben. Ich fand das cool, meine Mama hat vor 2 oder 3 Wochen auch die Leute gesalbt, hat mich irgendwie total inspiriert. Und ich möchte das einfach tun für die, die das wirklich sagen. Nicht, wenn du jetzt hier stehst und sagst, ich mach's jetzt dem Thomas, dann lass es, bleib bitte stehen. Ich möchte wirkliche Entscheider hier haben. Wirkliche Entscheider, die danach auch handeln. Und die, denen es wichtig ist, die Gemeinde mit ihrem Inneren, also die Gemeinde sind ja wir Menschen, zu lieben. So, meint ihr das wirklich ernst? Also ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Ich mache danach von jedem von euch ein Foto und speichere mir das ab auf meinem Handy und werde sonntags euch beobachten. Nein, das mache ich nicht. Wow, ich bin begeistert. Gut, hier fehlen noch ein paar Männer. Männer in der Gemeinde, überlegt es euch. Jetzt nicht, ja? Kommt nicht nach vorne. Aber ich sage euch was. Das ist ein Thema für Männer. Weil wir Männer stehen einer Gemeinde vor. Und Gemeinde brauchen Männer, die genau das machen. Wir brauchen nicht die, die immer meinen, hier im Hintergrund, hier, und so weiter. Ja, ich mache hier das und das und das. Und ich bin ja eh selbstständig und überhaupt. Nee, wir brauchen Männer, die genau das leben. Wir brauchen Männer, wo die Frauen sich anlehnen können, die das anfangen vorzuleben. Ich habe ein Lied mitgebracht, das würde ich jetzt gerne ablaufen lassen. Dieses Lied hat mich total berührt, wo ich dieses Thema vorbereitet habe. Und in der Zwischenzeit, lasst dieses Lied nochmal über euch ergehen, für die, die nicht hier vorne stehen. Und bleibt einfach vor Gott, vielleicht spricht Gott auch zu euch in dieser Zeit. Wisst ihr, er kann es ja ganz individuell machen. Und bleibt einfach dran und lernt die Gemeinde mehr und mehr zu lieben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.